Neunzehntes Kapitel. Leinet hielt in dem mit großer Geschwindigkeit durch den Busch jagenden Land Rover den Kopf des bewusstlosen Rangers im Schoß. Jennifer hatte die Finger an seinem Handgelenk. Die Trage hatte mit Mühe in den Wagen gepasst, der durch die Trümmer des niedergetrampelten Palisadenzauns hinter der Elefantenherde auf das brennende Farmgelände gebraust war. Tom Nussbaumer stellte sich während der rasenden Fahrt der Blondschopf am Steuer vor und blickte sich vergnügt um. »Ich sollte aber vielleicht den Namen wechseln, was?« brüllte er nach hinten. Entsetzt wies Leinet auf den Termitenhügel im Scheinwerferkegel. Der Wagen schleuderte im Bogen um ihn herum. »Hannibal wäre doch proper, was?« schrie er und legte noch einen Zahn zu. Jennifer tippte mit dem Finger an ihre Stirn, fühlte dort die Schwellung und legte den Finger wieder an den Puls Eddington Matavires. Die beiden Frauen klammerten sich an ihre Sitze, ihre Verblüffung über das Auftauchen des Weißen war der Sorge um ihr weiteres Überleben mit diesen Verrückten gewichen, der seit 2 Stunden wie ein durchgedrehter Rallye-Champion nach Norden raste und dabei Achs- und Federbruch riskierte. Leinet hatte sich seit einiger Zeit vornüber gebeugt, ihr ganzer Leib erschauerte in einem Anfall von Fieber. Besorgt beugte sich Jennifer zu ihr, dann klopfte sie dem Fahrer auf die Schulter. »Können Sie nicht etwas behutsamer fahren?« schrie sie ihm ins Ohr. »Eine halbe Stunde noch, Ladies«, schrie der zurück. »Die Sonne geht jeden Moment auf, dann müssen wir im Lager sein.« Leinet sah nichts vom violetten Farbenspiel des ersten Morgenlichts in der erwachenden Buschlandschaft. Sie hielt die Arme um ihren Bauch geklammert, der in Krämpfen schmerzte. Jennifer ließ sie nicht aus dem Auge. Sie wusste, dass diese Holperfahrt der schwangeren Freundin selbst in diesem frühen Stadium schaden konnte, auch wenn es sich, wie sie vermutete, eher um einen Malaria-Anfall handelte. Endlich nahm Tom Nussbaumer das Gas weg. Der Land Rover rumpelte eine Böschung hinauf und hielt. Den beiden Frauen bot sich ein überwältigender Anblick. Am hohen Ufer des Sambesi war ein komplettes Zeltlager aufgeschlagen, aus dem ihnen nun mehrere Frauen und Männer entgegeneilten. Leinet stützte sich mühsam am Fensterrahmen ab und starrte auf die seltsame Erscheinung. Die ersten Sonnenstrahlen lagen auf dem über dem Busch ragenden Platz und ließen die lachenden Gesichter in intensiven Farben leuchten, braun, weiß, schwarz und sogar gelb. Leinet strengte ihre übermüdeten Augen an und fühlte zugleich eine ungeheure Schwäche in sich aufsteigen. Mit einer Hand tastete sie in ihrem Schoß nach dem Kopf Eddington Matavires, mit der anderen wies sie zitternd auf die Fahne, die sie im Morgenwind über dem Lager zu sehen meinte. Sie strengte sich an, die Farben zu erkennen, während die Hecktür des Wagens geöffnet wurde und sie spürte, wie der Kopf Eddys ihrer Hand entglitt. Sie verstand nicht mehr, was geschah, sie schwebte zwischen Angst und Erschöpfung und, bevor alles schwarz um sie wurde, hörte Jennifer, die sich über ihr schweißnasses Gesicht beugte, Leinets leises Stammeln: Es sind die Farben des Regenbogens, nicht wahr?« Einen Tag und eine Nacht lag Leinet traumlos im selben Zelt wie Eddington Matavire. Am Morgen des 2. Tages erwachte sie und fand einen ihrer Arme am Bettrand festgebunden. Ihre weit aufgerissenen Augen folgten dem Schlauch, der von einer Kanüle an ihrem Handgelenk zu einer über dem Bett hängenden Glasflasche führte, von wo ein 2. Schlauch zum Handgelenk des Mannes im anderen Bett herabreichte. Leinet nahm das wächserne Gesicht des ruhig atmenden Rangers wahr. Sie schloss die Augen und dachte über die Flasche mit der Nährlösung nach, die sie mit Eddington Matavire verband. Als sie nach geraumer Zeit die Augen wieder aufschlug, schaute sie in das Gesicht eines fremden Mannes, der sich über ihr Bett beugte. »Sie sehen glücklich aus, Leinet. Wir alle sind glücklich.« Sie betrachtete überrascht die exotische Erscheinung, den Turban, den gezwirbelten Schnurrbart, das seltsame Netz, das einen offenbar gewaltigen Bart unter dem Kinn zusammenhielt, und das Stethoskop, das um den von einem hohen Kragen eingefassten Hals hing. »Ich bin Sudhir, der Arzt des Teams. Sie sind in Sicherheit.« »Was für ein Team«, dachte Leinet. Mit unsicherer Stimme fragte sie: »Wird er wieder gesund werden?« und wandte den Kopf zu Eddingtons Lager. So entging ihr der Schatten, der über das Gesicht des indischen Arztes huschte. Als sie ihn wieder besorgt anblickte, lächelte er beruhigend. »Ihre Freundin Jennifer hat alles getan, was in ihren Kräften stand. Wir haben sein Fieber herunter auf 39 Grad. Das ist ein großer Fortschritt. Jetzt müssen wir vor allem Sie wieder auf die Beine bringen, nicht wahr?« Leinitz Augenlider flimmerten. Sie glitt hinüber in eine neue, traumlose Tiefschlafphase. Erst am Nachmittag desselben Tages fühlte sie sich kräftig genug, nach Jennifer zu rufen. Sie hatte sich aufgerichtet und das benachbarte Bett leer vorgefunden. »Wo haben Sie Eddie hingebracht?« flüsterte sie, als Jennifer den Vorhang des Zeltes hob. Die Freundin setzte sich zu ihr und griff nach ihrer Hand. »Hey, auferstanden von den Toten?« lächelte sie und löste die Kanüle von ihrem Handgelenk. »Das brauchst du jetzt wohl nicht mehr.« Leinet ließ die Versorgung des Einstichs mit einem Pflaster über sich ergehen, dann entzog sie die Hand Jennifers Griff und wiederholte ihre Frage. Die Krankenschwester dachte einen Augenblick nach, dann antwortete sie, »Leinet, Sie kämpfen um sein Leben. Wir haben es gerade noch bis hierher geschafft, aber er kann nicht mehr weiter transportiert werden. Der Arzt, dieser indische Arzt!« Leinets Finger krampften sich um Jennifers Arm. »Er hat doch gesagt, es ginge ihm besser.«
»Das war nach der letzten Nacht, Leinet. Du hast seitdem schon wieder viele Stunden geschlafen. Die Antibiotika hatten ihm vorübergehend Erleichterung verschafft, aber jetzt müsste er unbedingt operiert werden. Es kann nur noch hier gemacht werden. Und rasch! Sie haben ein Funkgerät und warten auf portables OP-Gerät.«
Leinets Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. Sie blickte hinüber zu dem leeren Feldbett. Dann fragte sie leise, »Jennifer, sagst du mir die Wahrheit?« »Er lebt, Leinet, aber sein Zustand verschlechtert sich zusehends. Sudhir, der Arzt, hat ihn in sein Zelt schaffen lassen. Wir lösen uns ständig ab. Es wird alles für ihn getan.« Leinet forschte in den Augen der Freundin, die ihrem langen Blick standhielt. »Wo sind wir hier, Jennifer? Was ist das für ein Lager? Und wo ist...« Lächelnd war die Freundin aufgestanden und zum Eingang des Zeltes gegangen. Als sie den Vorhang zurückschlug, stockte Leinet der Atem.
»Papa«, hauchte sie.
Der alte Mann war am Eingang stehen geblieben, seinen Hut in der Hand. Leinet erkannte sein Haar nicht wieder. Es musste schon vor langer Zeit ergraut sein. Sein ernstes Gesicht hellte sich auf, als er nun mit ausgestreckten Händen zu seiner Tochter trat. »Baba«, wiederholte Leinet und begann zu schluchzen. Am Eingang ließ Jennifer von außen das Zelttuch fallen. Sie fasste sich an die Stirn, an der sich nach dem Zusammenprall mit dem Eisenträger eine mächtige Beule gebildet hatte, sann einen Moment über Leinets Zustand nach, dann wandte sie sich ab und ging mit schweren Schritten hinüber zu dem Zelt, vor dem Sudhir, der indische Arzt, gerade den Blick von seiner Armbanduhr löste, während neben ihm Tom Nussbaumer mit nervösen Augen den sich schon rötlich verfärbenden Himmel über dem Sambesi musterte. Vor innerer Erregung zitternd hatte Leinet mit niedergeschlagenen Augen automatisch versucht, ihrer anerzogenen Pflicht nachzukommen und ihrem Vater nach schoner Tradition durch Klatschen ihrer Hände ihren Respekt zu bekunden. Das war ihr misslungen, und der alte Mann hatte rasch mit beiden Händen nach den ihren gegriffen. So saß er jetzt auf dem Rand ihres Bettes, die Hände seiner Tochter in den seinen bergend, und schwieg. Leinet hielt die Augen geschlossen und versuchte, das seltsame Gefühl zu erkunden, das diese Zuwendung, die so total außerhalb der Erinnerung an ihre schoner Kindheit lag, auslöste. Ihr Vater hatte ihr verziehen. Doch während sie dieses neue Gefühl der Geborgenheit genoss, spürte sie zugleich die Trauer um mehr als die Hälfte ihres Lebens, die sie in der Fremde verbracht hatte. Die Trauer auch um das Unvermögen seines und ihres, viel früher eine Brücke zueinander gefunden zu haben. Jonathan Musora begann mit sanfter Stimme zu sprechen. Auch für ihn war das Zusammentreffen mit seiner Tochter nach so langer Zeit und in dieser außergewöhnlichen Situation eine so neue Erfahrung, dass sein Schoner ihm nicht mehr gehorchte. Er wusste nicht, wie er all die überwältigenden Erfahrungen der letzten Woche in der Konfrontation mit einer fremden Welt, die in seine eingebrochen war, in seiner Sprache ausdrücken könnte. So entschloss er sich, ins Englische überzuwechseln, das er eigentlich verachtete, und Leinet nahm diesen Wandel mit großer Verwunderung zur Kenntnis. Sie erfuhr,
dass ihr Bruder Paul die Nachricht von ihrem Verschwinden in den Kral des Vaters gebracht hatte, mit all jenen Details, die er in Chitungwiza von ihrer Freundin erfahren habe. »Gertrud ist in Harare?« Leinet hatte lange nicht mehr an die Freundin gedacht. Das wurde ihr mit einem Mal schmerzlich bewusst. Aber die Nachfragen des Vaters nach ihrer Beziehung zu der jungen Deutschen und sein anschließender kurzer Report über deren Schicksal nach der Trennung am Sambesi, so wie er ihn von seinem Sohn erfahren hatte, beruhigte Leinet. Und sie bat den Vater, mit seinem Bericht von den Vorbereitungen für die Befreiungsaktion fortzufahren. Er hatte Pol in den Kral seines Bruders geschickt, jenes Apostels der Maranke Wabustori, zu dem er schon vor vielen Jahren jeden Kontakt abgebrochen hatte. So hatte er Kunde von Leinets Auftauchen aus dem Busch in Begleitung eines verwundeten Rangers erhalten, noch lange bevor Paul ihm aus der Zeitung die Meldung vom angeblichen Tod Eddington Matavires vorgelesen hatte. Er wusste, dass die Zeitung log, denn Paul hatte auch von dem Hubschrauber erfahren, der Leinet und den noch lebenden Ranger abgeholt hatte. Es war auch das erste Treffen nach fast 20 Jahren zwischen Vater und Sohn gewesen. Das abgeklärte Alter des Vaters und die gewachsene Reife des Sohnes, der im missglückten, von tribalen Interessen bestimmten Aufbruch der Befreiungskader nach Erreichen der Unabhängigkeit eine kritische Position gefunden hatte, brachte beide in den wenigen Tagen seit Leinets Verschwinden auf neue Weise zusammen. Paul, so hörte Leinet, hatte schon vor längerer Zeit heimlichen Kontakt zu ausländischen Umweltschutzgruppen gesucht und sie kontinuierlich mit Material über den drohenden Raubbau an Simbabwes Ressourcen versorgt, das er bei ausgedehnten Reisen mit dem Übertragungswagen seiner Rundfunkstation privat sammelte. Schon sehr früh hatte er erkannt, dass zum Beispiel das gleich nach der Unabhängigkeit eingesetzte ehrgeizige Programm zur Umsiedlung hunderttausender landloser Familien auf Land aufgekaufter Großfarmen zu einem ökologischen Desaster führen würde. Über Generationen waren diese Menschen gezwungen gewesen, auf kärglichsten Böden ausschließlich Subsistenzwirtschaft zu treiben. In den Reservaten, die jetzt Communal Lands hießen, hatte nach dem Abholzen der Wälder und dem Abgrasen der Weiden durch unkontrollierte Rinder- und Ziegenherden schon Erosion eingesetzt, die, durch lange Perioden von Trockenheit verschärft, längst zu Hungersnöten führte. Ohne Erfahrung der Umsiedler in Management und landwirtschaftlicher Planung hatte der Staat mit Unterstützung ausländischer Entwicklungshilfeagenturen unglücklicherweise als einzige Organisationsform Kooperativen gefördert, deren Effizienz von vornherein zweifelhaft war und von denen die meisten scheiterten. Zugleich waren von der neuen schwarzen Regierung, so beklagte Leinets Vater, die schon von den Weißen eingeschränkten traditionellen Rechte der Häuptlinge zur Landverteilung endgültig aufgehoben worden. Pohl hatte seinen Vater vor allem in diesem Punkt als Mitstreiter überzeugt. Er war in seinem mühsamen Lernprozess zu der Ansicht gelangt, dass vor allem die Zentralisierung von Macht in der, wie er es nannte, Hauptstadt-Clique zum Verrat an den Zielen des Befreiungskampfes geführt hatte. Häuptlingsdarsteller hätten in Simbabwe das gewachsene System sozialer Verantwortlichkeit auf dem Lande zu einem neuen System der Ausbeutung durch korrupte Stadteliten pervertiert. Häuptlingsdarsteller, zitierte der Vater genüsslich seinen Sohn, und Leinet musste lächeln. Sie wusste, dass viele der alten Häuptlinge unter dieser Politik litten, die ihnen das über Generationen gewachsene Recht genommen hatte, in weiser Entscheidung das Land ihres jeweiligen Clans immer aufs Neue zu verteilen, dabei nach althergebrachtem Wissen das Gleichgewicht von Mensch und Natur beachtend. Zugleich schmerzte es sie aber zu hören, in welch progressiver Weise sich ihr Bruder engagiert hatte, ohne dass sie auch nur eine Ahnung davon gehabt hätte. Ihr wurde auf einmal bewusst, dass sie Paul viel näher stand als irgendeinem ihrer Kollegen in Harare. Und dennoch hatten sie sich nur gelegentlich bei Pressekonferenzen getroffen und waren sich im Übrigen aus dem Weg gegangen. Leinet suchte die Hand des Vaters, der mit weit ausholenden Bewegungen und, wie Leinet bemerkte, mit großem Stolz auf seinen Sohn berichtete, wie es Paul gelungen war, lange vor Leinets Schwierigkeiten, eine internationale Organisation zu bewegen, eine Erkundungsmission nach Simbabwe zu entsenden, um einen noch gefährlicheren Plan der Regierung zu untersuchen. Die Erdölsuche in den, zum Teil durch die UNESCO als Welterbe deklarierten Naturschutzgebieten des Sambesi-Tales durch einen internationalen Konzern gegen den Widerstand simbabwischer Umweltschützer. Diese geheime Untersuchungskommission sei gerade in Harare eingetroffen gewesen, als Pohl die Nachricht von der Entführung der Schwester erreicht hatte. Zur selben Zeit war dem Häuptling bestätigt worden, was bis dahin nur als Gerücht zu hören gewesen war. Auf der Farm des Gouverneurs landeten des Öfteren Hubschrauber. Einer war an jenem Tag niedergegangen, an dem Leinet und der Verwundete im Kral seines Bruders mit einem Hubschrauber abgeholt worden war. All diese Informationen seien schon bekannt gewesen, so berichtete der Vater, als er eines Nachts das Trommelsignal, das Leinet als Kind von ihm gelernt hatte, aus der Umgebung der Farm gehört habe. Pohl habe sich sofort mit der Gruppe von Experten in Verbindung gesetzt, die zu ihren Zwecken schon eine Expedition in das Sambesi-Tal ausgerüstet hatte. Allen war klar, dass es aussichtslos sein würde, die Behörden zu alarmieren. Der gefälschte Zeitungsbericht über den Tod des Rangers hatte, auch bei den Fremden, letzte Zweifel ausgeräumt, dass hinter dieser Entführung und der Nachrichtenunterdrückung nur äußerst einflussreiche Kräfte am Werk sein könnten. So sei der Plan entstanden und sorgfältig vorbereitet worden, Tiere der Wildnis zum nächtlichen Sturm auf die Festung des Gouverneurs zu treiben. Kundschafter hätten längst herausgefunden, wie das Gelände gesichert war, und schließlich auch den Abflug des Gouverneurs beobachtet. Pohl war es, der sich an die alte Geschichte unseres Clans erinnerte, die euch als Kindern erzählt worden war, schmunzelte der alte Häuptling, und es passte hervorragend zu unserer Absicht, bei späteren Untersuchungen durch Behörden gar nicht erst einen Verdacht aufkommen zu lassen. Menschen hätten die Zerstörung bewirkt. Sie werden die Leichen der Wächter finden, aber nur Elefanten und Büffelspuren. Lachend wandte sich Jonathan Musora zu Tom Nussbaumer, der in diesem Moment den Zelteingang lüftete. »Der Lady geht's prächtig, wie ich sehe«, lachte auch er und reichte Leinet die Hand. »Störe ich bei der Wiedervereinigung?« Leinet sah das Gewehr, das ihm an einem Riemen von der Schulter hing. Erschreckt antwortete sie leise, »Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Mr. Nussbaumer.« Der baumlange Amerikaner, der seinen Kopf neigen musste, um in dem Zelt stehen zu können, winkte strahlend ab und meinte, »Gehen Sie doch einfach auf meinen Vorschlag ein. Nennen Sie mich Hannibal, wie den Mann, der die Elefanten über die Alpen führte.« Leinet lächelte. Dann wandte sie sich an ihren Vater. »Ich habe immer noch nicht begriffen, um welche Organisation es sich handelt, die so schnell zur Stelle war.« Jonathan Musora sah Tom Nussbaumer listig an, dann hob er seinen Kragen. Darunter erblickte Leinet einen kleinen, geschwungenen Metallanstecker in den Farben des Regenbogens. »Wir alle sind Rainbow Warriors, nicht wahr?« sagte er stolz. »Kämpfer des Regenbogens?« fragte Leinet verständnislos. »Freunde der Erde«, antwortete Tom Nussbaumer, »diesmal in der Verkleidung von Großwildjägern.« Doch noch bevor Leinet sich nach weiteren Einzelheiten erkundigen konnte, nahm sie Nussbaumer bei der Hand. »Jennifer sagte mir, ein kleiner Spaziergang täte Ihnen gut.« Verwirrt erhob sie sich vom Krankenlager und ließ sich auf wackligen Beinen vom Vater und von dem Amerikaner stützen. Behutsam führten beide sie hinaus in das späte Nachmittagslicht. Sie sah die Freundin vor dem Eingang des Nachbarzeltes stehen, über dem tatsächlich eine Fahne in den Farben des Regenbogens flatterte. Jennifer hob verschmitzt lächelnd den Vorhang, und alle vier schoben Leinet in das Halbdunkel, wo ihr Nussbaumer einen Safaristuhl zurechtrückte. Leinet ließ sich, von dem Anblick überwältigt, in den bequemen Faltstuhl plumpsen. Sie ließ sich gefangen nehmen von den weit geöffneten Augen Eddington Mataviris, dessen Oberkörper von weichen Kissen gestützt, hochgebettet war. Ihre drei Begleiter hatten sich diskret zurückgezogen. Leinet spürte das Blut in ihre Wangen steigen, sie senkte den Kopf. »Ticha Unana«, sagte der Ranger mit heiserer Stimme und hustete. Erschreckt blickte Leinet auf, aber Eddington hob beruhigend die Hand. »Ich habe es dir doch gesagt.
Wir werden uns wiedersehen.
Beide schauten sich lange an. Dann sagte der Ranger:
Ich glaube, ich habe dein Foto verloren.
Verlegen wandte sich Lynette zur Seite und griff sich ans Herz. Auf bloßer Haut, eingeklemmt unter ihrer linken Brust, hatte sie seit der ersten gemeinsamen Nacht im Kral der Marankewa Postori das in seiner Hemdtasche entdeckte, mit seinem Blut getränkte Passfoto verborgen gehalten. Mit abgewandtem Blick reichte sie es jetzt Eddington und sagte leise: »Ich habe es für dich aufbewahrt.« Er versuchte, ihre Hand festzuhalten, und sie spürte, wie schwach er war. Entgegen aller Shona-Tradition umfasste sie mit beiden Händen fest seine Finger. Er ließ es geschehen.
»Ich habe von dir geträumt, Lynette.«
Die junge Frau hatte sich neben sein Lager gekniet und seine Hand zwischen ihre warmen Brüste gebettet. Zitternd wartete sie auf das Wort. Er schloss die Augen, dann kam aus seinem röchelnden Mund:
»Werden wir ein Kind haben?«
Sie schluchzte auf. Er kannte ihr Geheimnis. Und sie war nicht fähig, noch zu unterscheiden, ob Scham oder Glück ihre Sinne beherrschten. Beunruhigt nahm sie wahr, wie sich Wärme und Erregung zugleich auf ihrer Haut bemerkbar machten, spürte Eddingtons sanfte Berührung ihrer Erektion. Behutsam löste sie seine Hand von ihrer Brust, küsste seine Finger und erhob sich. Wieder im Stuhl sitzend, fragte sie ihn besorgt:
»Bist du stark genug zu erzählen, warum sie auf dich geschossen haben?«
Eddington nickte.
»Ihr müsst es wissen.«
Er hob die Hand und wies zum Ausgang. Lynette rief nach den drei anderen. Mit ihnen trat einen Moment später auch der indische Arzt ins Zelt. Matavira hatte die Augen geschlossen. In seiner Hand hielt er Lynettes kleines Foto, aber das wusste nur sie.
»Es ist schon viele Monate her«,
begann er nahezu stimmlos seinen Bericht. Und die fünf Anwesenden mussten sich anstrengen, um seine Worte zu verstehen.
»Da ging ich Gerüchten nach, die von der Verwicklung hoher Offiziere der Armee und der Polizei in das Wildern am Sambesi wissen wollten. Angeblich, so hatte ich bei Patrouillen auf der sambischen Flussseite gehört, sollte es ein Racket geben, das unsere Kontrollrouten, alle Einsatzpläne der Ranger nach drüben verriet, ja, das sogar selber an Killing-Operationen teilnahm. Wir kreuzten öfter den Fluss und recherchierten drüben in den sambischen Dörfern mit stillem Einverständnis der lokalen Behörden dort. Ihnen waren über lange Zeit die Hände gebunden, sie konnten nicht selber eingreifen. Ihnen fehlten alle technischen Mittel, Fahrzeuge, Funkgeräte, und sie hatten auch keine politische Unterstützung. Es hieß, das Racket habe sogar Rückhalt bis in den Präsidentenpalast in Lusaka. Ich recherchierte auf eigene Faust. Mir war bald klar geworden, dass die Korruption schon auf unterster Ebene unter meinen Kameraden Wurzeln gefasst hatte und hinaufreichte bis ins Hauptquartier der Nationalparkverwaltung. Dann lernte ich die Rolle kennen, die der Provinzgouverneur spielte. Nicht bloß als Handlanger der Wilderer, indem er seine Farm zu einem Stützpunkt ausbaute. Er hatte auch die nötigen politischen Kontakte, um offenbar viel weitergehende Interessen zu verfolgen. In meiner Freizeit beobachtete ich, wie er sich in Harare mit Vertretern multinationaler Konzerne traf, die dann auch hier auf seiner Farm auftauchten, unter äußerster Geheimhaltung, nicht etwa als offizielle Gäste. Ich merkte, dass mir die Sache über den Kopf wuchs. Ich ahnte, dass sich da eine unerhörte Konspiration zusammenbraute. Die Frechheit, mit der er seinen Einfluss nutzte, der Einsatz von Hubschraubern, Befehle, die plötzlich nicht mehr aus Harare kamen, sondern von unseren Vorgesetzten auf Weisung des Gouverneurs an uns weitergegeben wurden. Das ging so weit, dass wir gelegentlich Einsätze abbrechen mussten, für die wir tagelang recherchiert hatten. Ich bemerkte das wachsende Misstrauen mir gegenüber. Ich hatte anfangs zu oft gegenüber Kameraden die zunehmende Absonderlichkeit unseres Dienstablaufes kritisiert. Es kam vor, dass wir aus einem bestimmten Abschnitt abgezogen wurden. Genau dort fanden wir später Kadaver von Rhinozerossen und Elefanten. Von Bewohnern entlegener Kras erfuhr ich dann, dass in dieser Zeit ein Hubschrauber dort gelandet war. Dann wurde ich vorübergehend in den Nationalpark von Wange versetzt. Eine Erklärung dafür wurde mir verweigert. Das war der Moment, wo ich mich entschloss, meine Vermutung einem Vertrauten in der Zentralregierung mitzuteilen.
Max Matambo! Leinert unterbrach den monotonen, kaum noch verständlichen Redefluss des Rangers.
Ja,
bestätigte Matavire nach einer kurzen Pause.
Ich habe meinen Onkel ins Vertrauen gezogen.
Deinen Onkel? Fragte Leinert überrascht. Eddington öffnete die Augen und sah sie an.
Ich hab dir den Namen gesagt, nicht wahr? Hast du dich mit ihm in Verbindung gesetzt?
Dazu war nie Gelegenheit, Eddie. Ihr fiel ein, dass Matavire nicht die ganze Geschichte ihrer gemeinsamen Flucht kennen konnte. Den größten Teil der Zeit war er ja bewusstlos gewesen. Der Ranger hatte die Augen wieder geschlossen. Sudhir, der Arzt, fühlte nach seinem Puls und schüttelte bedenklich den Kopf. Aber da fuhr Eddington Matavire schon fort.
Ich habe ihn das erste Mal bewusst gesehen, als ich 7 war, in Südafrika. Matambo nannte sich damals Matlangu. Er hatte wie viele junge Männer damals Rhodesien verlassen und illegal Arbeit gesucht. Durch ständige Namenswechsel versuchte er, einer Deportation zu entgehen. Das alles hat er mir viel später erzählt. Er war der beste Freund meines Vaters, der auch diesen Weg gegangen war und in Soweto geheiratet hatte. Matlangu wurde mein Patenonkel. Matambo hörte bei einem privaten Treffen meine Geschichte an. Er war erschüttert. Und ich bemerkte, dass er selber offenbar schon länger einem Verdacht dieser Art nachgegangen war. Jedenfalls bat er mich, meine Recherchen fortzusetzen und ausschließlich ihm zu berichten. Er sorgte auf, wie ich dachte, geschickte Weise dafür, dass ich auf meinen alten Posten zurückkehren konnte.
Matavire hustete. Während der eintretenden Pause bemerkte Leinert, wie Tom Nussbaumer den Kopf schüttelte und sich nachdenklich ans Kinn griff.
Jedenfalls hatte ich geglaubt, er könne mich schützen,
fuhr der Ranger fort.
Aber möglicherweise war diese Rückkehr doch zu auffällig. Schon am 3. Tag lief ich in die Falle. Ein Hubschrauber landete in unserem Basiscamp und ich wurde als Fährtensucher einer mir fremden Einheit zugeteilt. Sie setzten das Funkgerät außer Betrieb. Sie versuchten, mich zu ermorden.
Leinert griff nach der um ihr Foto geschlossenen Hand Eddingtons. Die Szene des in ihrem eigenen Traum erlebten Mordversuchs hatte sich tief in ihr Unterbewusstsein eingebrannt. Die bedrückende Stille im Zelt wurde von dem Amerikaner unterbrochen.
»Es war ein Mordkomplott, ohne Zweifel. Wir wissen das sicher aus der Nachrichtenverfälschung in der Hauptstadtzeitung, in der er«, Nussbaumer wies auf Matavire, »als einziges Todesopfer dieses Zusammenstoßes mit den Wilderern genannt wurde. Wir wissen auch, dass es nicht irgendwelche Journalisten waren, die da bewusst manipuliert haben. Sie haben diese Mitteilung aus der Pressemitteilung der zuständigen Behörde und aus dem Interview mit dem Gouverneur. Aber«, er kratzte seinen blonden Schopf, »mir ist unwohl, sorry, old lad, bei der Vorstellung, dass dieser Gouverneur mit solcher Kaltblütigkeit seinen schmutzigen Geschäften nachgehen konnte und Senior Minister Matambo, trotz seines zweifellos großen Einflusses, sorry again, schlicht zusah.«
Entsetzt sprang Leinert auf. »Was wollen Sie damit sagen?« rief sie empört.
»Ich hab mich ja schon entschuldigt«, grinste Tom Nussbaumer und hob bedauernd seine Hände. »Aber könnte man es nicht vielleicht auch so sehen, dass der Minister seelenruhig seinen Neffen ans Messer lieferte, weil er selber Teil dieser Konspiration ist?« Die alte Angst kroch in Leinerts Brust. Freund oder Feind? Dieser Zweifel, der ihr gekommen war, als sie den Namen Matambos das erste Mal aus dem röchelnden Mund des fiebernden Rangers vernommen hatte. Matavire hatte sich keuchend aufgerichtet. Der indische Arzt legte ihm beruhigend den Arm um die Schulter und bettete seinen Kopf zurück auf das zerwühlte Kissen. Leinert zermarterte sich den Kopf. Sie suchte verzweifelt nach einer Erklärung, die die kühle und so grausame Logik des Amerikaners entkräften könnte. Sie spürte, dass Eddington jetzt auf keinen Fall in eine Krise gestürzt werden durfte, die sein Verhältnis zu dem Menschen erschüttern könnte, dem er vielleicht zu arglos sein Leben anvertraut hatte.
Der Gouverneur hätte ihn doch umgebracht, sobald er seiner habhaft wurde, und ihn nicht durch Jennifer pflegen lassen.« Sie wandte sich zu ihrer Freundin, doch die war ebenfalls in tiefes Nachdenken versunken. »Lynette«, sagte sie nun mit leiser Stimme, »Matavire war bewusstlos, und der Gouverneur hat sicherlich vorgehabt, ihn zu verhören. Er musste wissen, was er herausgefunden hatte, mit wem er schon Kontakt aufgenommen hatte. Danach hätte er...«
»Nein«, brach es aus dem Ranger heraus, »es ist nicht wahr. Es kann nicht so gewesen sein.«
Seine Augen waren weit aufgerissen, frisches Blut rann ihm aus den Mundwinkel, und Sudhir bedeutete den Anwesenden energisch, jetzt das Zelt zu verlassen. Aber Matavire hatte schon wieder die Augen geschlossen. Er atmete ruhiger, und nach einer Weile flüsterte er in neuer Zuversicht:
»Er hat mich nicht verraten. Seht ihr das denn nicht? Wäre er selber Teil dieser Verschwörung, er hätte mich gar nicht erst zurückkehren lassen an den Sambesi. Er wusste doch, dass er der Einzige war, zu dem ich über meine Erkenntnisse gesprochen hatte.«
Die anderen fünf im Zelt hatten keine Gelegenheit, über die Stichhaltigkeit dieses Arguments zu debattieren. Draußen war über dem Fluss das sich rasch nähernde Dröhnen eines Flugzeugmotors zu hören. Alle fünf waren in Sekundenschnelle draußen. Jennifer stützte die erschöpfte Freundin. Sudhir fluchte. Das wurde aber Zeit, verdammt nochmal. Tom Nussbaumer schrie seiner gemischten Truppe ein paar Anweisungen zu. Augenblicke später zischte eine Rakete mit einem langen Rauchschweif über den Fluss, und unten am Wasser machten zwei Frauen ein Boot klar. Verwirrt fragte Leine, was hat das zu bedeuten? Die Krankenschwester lachte erleichtert. »Das OP-Gerät wird eingeflogen, Lynette. Es kommt gerade noch rechtzeitig.« In diesem Moment brauste das Flugboot im Tiefflug am Camp vorüber. Der Pilot zog die mit Schwimmkörpern versehene Maschine flussab in einer Schleife über den Busch. Wenig später kam das Wasserflugzeug aus derselben Richtung zurück, berührte weit unterhalb des Lagers gegen den Strom die in Gischt aufspritzende Oberfläche des Sambesi und näherte sich mit zwei Bugwellen an beiden Schwimmern der Bootsanlegestelle. Lynette wollte sich gerade von Jennifer losreißen, um hinunter zum Ufer zu eilen. Da packte sie die Freundin am Arm. Tom Nussbaumer hatte alarmiert die Hand gehoben. »Raus aus dem Boot!« schrie er den beiden Frauen unten am Fluss zu. Er sprang dem Arzt in die Seite und warf sich mit ihm hinter einen gefällten Baum. Zugleich riss er die Waffe von der Schulter. »Alles in Deckung!« brüllte er. Und Lynette, die von Jennifer auf den Boden geworfen wurde, sah im Fallen zu ihrem Entsetzen Männer der Rainbow Warriors mit Gewehren hinter den Zelten hervorstürzen und am hohen Ufer in Stellung gehen. »Was? Was?« Sie kam nicht dazu zu fragen. Ihr Vater hatte sich über sie und Jennifer geworfen.
»Da, hinter die Bodenwelle!«
Und kriechend schob er die beiden Frauen in die Richtung des kleinen Hügels. Lynette wagte es schließlich, den Kopf zu heben, und erstarrte. Auf den Tragflächen des jetzt mit gedrosselten Propellern gegen den Strom dümpelnden Wasserflugzeuges knieten schwer bewaffnete Soldaten. Andere waren schon ins Wasser gesprungen und hatten blitzschnell ein zwischen den Kufen aufgehängtes militärisches Schlauchboot mit Außenbordmotor ausgeklinkt und vor der landabgelegenen Ausstiegsluke des Flugzeuges in Stellung gebracht. Tom Nussbaumer konnte mit dem Zielfernrohr seines Jagdgewehres durch das Fenster der geschlossenen, uferseitigen Flugzeugtür in die Kabine sehen. Schockiert erkannte er das Gesicht des Mannes, der sich anschickte, in der Deckung des Flugzeugrumpfes auf der anderen Seite in das Schlauchboot zu steigen. Er hatte das Gesicht während seines kurzen Aufenthaltes in Simbabwe schon mehrmals in der Zeitung gesehen. Zu dem neben ihm liegenden Arzt sagte er mit großem Misstrauen in der Stimme: »Max Matambo, der Seniorminister.«